es ist heute, glaube ich, wichtig, dass du authentisch bist. Anders geht's auch nicht.
Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren speziellen Folge des Finanzfuchs Talks. Heute mit meinem nächsten Stargast, dem lieben Norbert Oberhauser.
Grüß dich.
Vor dir habe ich ein bisschen Bammel. Zum ersten Mal habe ich Bammel vorhin, weil...
Zu Recht und warum?
Ja, das werde ich dann nachher gleich sagen. Aber heute geht es ja darum, ja, A, dich besser kennenzulernen, lieber Norbert. Viele kennen dich aus dem Fernsehen. Du hast ja ganz viel in deiner Vita gesehen, du hast ja ganz viel schon gemacht. Das steht ja ganz für uns.
Ich habe schon gesehen, du hast vorbereitet, besser als vor jeder Sendung.
Ganz viel haben wir schon gemacht quasi. Daraus, ja, du hast das sehr früh begonnen und warst dann Karriere hast du ja durchgezogen quasi, ORF, Hörfunk quasi, dann Puls 4 und dann jetzt wieder ORF quasi, wenn ich das richtig inszeniert habe da oder richtig zusammengeschrieben habe und ganz viele Top-Shows schon moderiert, wie Licht ins Dunkel Gala oder Dancing Stars oder Studio 2 und dergleichen. Deswegen wird es heute richtig spannend mit dem Norbert, weil heute darf ich einmal Fragen stellen, normal bist du der Moderator, heute darf ich einmal Fragen stellen da.
Ja? Vielleicht switchen wir ja mal mitten im
heute
Gespräch.
Heute nicht, mein Freund. So. Lieber Norbert, viele kennen dich ja aus dem Fernsehen und aus Moderationen als richtig sympathischen, ich sage jetzt mal Kerl, ja, der einfach cool ist und einfach coole Dinge fragt, da stört und so weiter. So wie ich dich wahrgenommen habe.
Mir gefällt der Gesprächsverlauf jetzt schon sehr.
Ja, das ist gut, pass auf, ja, das wird noch anders. Ja. Okay. warte. So, und jetzt ist, sag jetzt ganz ernsthaft, was hat dich eigentlich inspiriert auch dazu, jetzt Moderator oder diesen Weg einzuschlagen? Gibt es da Inspiration dafür?
Unfall?
Wie
tatsächlich, ich wollte das nie machen.
Okay.
Warum wollte ich das nie machen? Weil mein Vater das gemacht hat.
Okay.
Mein Papa war in der Steiermark und hat für den ORF Steiermark gearbeitet.
Ja.
Und will man das werden, was der Papa macht?
Was sagst du mir?
Normalerweise nicht. Man will auch nicht die Musik hören, die Eltern hören und so.
Also weil das nicht gut ist.
Ich will das nicht mehr. Das Verrückte ist, mein Bruder ist Pilot geworden und das größte Hobby von Papa war Pilot und er hat auch immer gesagt, ich werde sicherlich nie Pilot. Also wir haben es beide verbockt.
Okay, gut.
In Wahrheit.
Okay.
Warum Unfall? Weil ich eigentlich Musik gemacht habe.
Ja.
Ja, mit einer Band und einem Manager dieser Band. Ich meine, das klingt jetzt unheimlich wichtig. Das Kasperl-Theater, ja. War der Gerald Fleischhacker, mein bester Freund.
Ja.
Der auch sehr viel Kabarett schreibt, Drehbücher schreibt, auch Moderator ist. Und der wollte immer moderieren, hat eine kleine Radiosendung in Slowenien bei RMI moderiert. Das ist sowas wie Radio CD gewesen, der Steiermark.
Ja.
Also gab es keine private Radios, haben eingestreut. Und der hat mich eingeladen in seine Sendung, um Werbung zu machen für unsere Konzerte rund um Graz, weil man konnte diesen Sender. Und dann kam die Programmchefin und hat gesagt, du hast eine tolle Stimme, möchtest du bei uns nicht moderieren.
Okay, gut.
Und dann hat der Gerald schon gesagt, mach das ist super neben dem Studium.
Ja.
Ist jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, aber man kann sich damit ein bisschen was... Und dann bin ich reingerutscht.
Okay. Und das also hat das von Anfang an auch getaugt?
Es hat mir dann wirklich Spaß gemacht, ja. Und wenn ich einmal anfange, irgendwie so ein leichtes Feuer zu lodern beginne, dann hat es mich. Und dann habe ich das Studium erfolgreich abgebrochen. Und habe mich nur mehr auf Radio konzentriert und bin von dort relativ schnell zum ORF Steiermark gekommen.
Okay.
Also wie gesagt, es war nie der Plan, ich wollte es wirklich nicht. Aber ich glaube, das ist bei vielen so.
Ja.
Also die Leute, die ich kenne, ob das jetzt der Andi Knoll ist, die Miriam und so weiter, die wollten das alle nicht.
Okay,
das ist ja, man schlittert da irgendwie rein.
Okay. Kannst du dich eigentlich an die erste Moderation noch erinnern?
Also schrecklich.
Ja, aber
keine Ahnung. Also man geht da ja auch so naiv ran an die ganze Geschichte. Und das war ja auch wirklich ein völlig unprofessioneller Haufen dort. Aber es war auch so ein bisschen Radioanarchie, war ja lustig. Ich habe das auf Kassette aufgenommen. Ja, ich bin von Graz nach Marburg gefahren, habe mir ein uralten Auto, habe diese Sendung gemacht, habe den Tontechniker gebeten, er möge die bitte mit aufnehmen, damit ich mir das dann anhören kann, damit ich mich verbessern kann, damit ich weiß... Und habe diese Kassette, so alt bin ich. Ja.
Wann war das circa?
Weil naja, das
von Kassette redest, die Leute von heute nicht.
Es war noch 1900. ich glaube, 91 oder 92 oder 93, so um den Dreh herum.
Kassette für alle, die zuschauen, das ist das, was ihr nicht mehr kennt wahrscheinlich. Aber das ist auch nicht YouTube. Also Kassette ist wirklich Kassette ja. Mit so einem Tonband drauf, ne? Wo man so, wo's, ja, aber gut, okay.
Was sagt das über dich, dass du weißt, was eine Kassette ist?
Gell? Ja, das sagt das, weil du immer natürlich kennst du das, wenn du so VHS geschaut oder Kassette gehört hast, dass das Tonbandel rausgekauft ist und diese depperte Kassette dann sich verhangt hat oder sowas in
der
Art.
Und daher der Finger war zu dünn, der war zu dick. Ja, okay. Man konnte es nicht spulen, hat immer den richtigen Bleistift gebracht. Ja,
okay,
egal, wir weichen ab.
Okay, was?
Dann habe ich mir eben diese Kassette auf der Heimfahrt mit den Moderationen der Sendung angehört. Ja. Ja, ich wollte am liebsten mit dem Auto sofort in den nächsten Graben und stehen bleiben, aussteigen und ich kann nie wieder zurück nach Graz. Mhm. Das ist peinlich. Es war schrecklich natürlich. Mhm. Keine Sprechausbildung. Ein Dialekt, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn habe, weil du hörst das ja selber nicht. Ja?
Das ist ulkig in der Moderation in Studio ist ulkig eigentlich, weil du hörst dich ja selber. Ich war einmal auf Energy, muss ich sagen. Ja, das ist ganz eine ulkige Erfahrung gewesen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Radiomoderation ist ganz eigen, oder? Ist Fernsehen doch anders, oder? Weil du hast ja trotzdem Interaktion, ich meine, ob du jetzt was abliest oder freimachst, oder, aber du hast trotzdem eine Resonanz aus dem Publikum.
Es hat beides was für sich, finde ich. Also Radio ist unmittelbarer und schneller. Ja. Das ist schon cool.
Ja, ja.
Fernsehen hat eben dadurch, dass du eine dritte Ebene hast mit dem Bild, kannst dich kreativ noch einmal ein bisschen mehr austoben. Also ich finde beides spannend.
Okay. Sagen wir so. Hat es, wie du da reingeschnitten bist, weil es ein Unfall war, trotzdem hat es irgendwann einmal, wir hören ja von vielen Leuten, das war immer schon mein Traum, mein Wunsch und so weiter. Das heißt, es hat auch kein Vorbild gegeben oder einen Mentor,
null.
Wo du sagst, null.
Nein. Ich bin aufgewachsen damit natürlich, weil, wie gesagt, der Papa hat das gemacht, der war eigentlich gelernter Schauspieler, ist auch reingerutscht, der wollte Schauspieler werden und ist dann Sprecher geworden. Es war halt ständig ein Thema bei uns zu Hause. Mhm. Ja, also es wurde ständig über Radio, Fernsehen, Film gesprochen, schon von klein auf.
Es war, du hast es so unterbewusst mitgenommen dann?
Unterbewusst, das war noch die Zeit, als man gemeinsam als Familie Wetten, dass geschaut hat.
Mhm.
Ja, 4 Stunden lang und das dürfte nicht gesprochen werden.
Da war aber noch nicht der Gottschalk, oder?
Doch.
Schon?
Auch, ne, ich glaube auch noch die Frank Elster gesehen.
Ja, okay, gut. Ja.
Aber, Gott, wie alt. Nein, aber da hat es also gerade beim Gottschalk, weil der Papa so ein Fan war, hat gesagt, da sitzen alle, aber es darf keiner was sagen. Das ist ja nicht so wie heute,
ist
wo da gequatscht wird, sondern es muss zuhören, alles muss ruhig sein.
Okay.
Und dann hat er auch teilweise kommentiert währenddessen, jetzt haben sie auf die Kamera geschnitten, damit sie das zeigen können, weil er auch Regie gemacht hat.
Okay.
Das heißt, es war ständig ein Thema bei uns.
Okay.
Jetzt habe ich das nicht mit der Mutter, sondern mit der Vatermilch wahrscheinlich ein bisschen mit aufgesogen von klein auf.
Okay, gut.
Ich wollte es aber nicht machen, tatsächlich. Also ich habe gewusst, ich möchte auf die Bühne, aber ich wollte Musik machen. Ich habe mit 7 oder 8 Jahren begonnen, Schlagzeug zu spielen. Das heißt, für mich war Musik das Ding.
Okay.
Nicht Fernsehen oder Moderation.
Also hat es dort dann Vorbilder gegeben?
Dort hat es Vorbilder
Musikalische gegeben. Vorbilder
gegeben? Ja.
Was war das gewesen?
Naja, womit hat es begonnen? Ich meine, da müssen wir jetzt ganz tief. Also das Erste, wo ich wirklich geflasht war, war Duran Duran. Kennt heute auch kein Mensch mehr. Dann U2.
War gut, das sind noch immer
eine Zeit,
lebende Legenden,
wo ich gesagt habe, okay, also das wenn ich es mir aussuchen könnte, dann das. Ja.
Als Sänger oder weil du sagst,
als Sänger?
Naja, okay, als Frontman.
Naja, also zuerst also, Schlagzeuger.
Ja.
Und dann haben wir halt so quasi in der Nachbarschaft eine Band gegründet. Ja, da war dann halt ein Gitarrist, ein Bassist, ein Keyboarder, 2 Schlagzeuger. Finde den Fehler. Mhm. Ja? Ja. Kein Sänger, aber 2 Schlagzeuger. Jetzt hat es dann geheißen, okay, der schlechter Schlagzeug spielt, soll singen.
Okay. Okay, gut. Okay, also
das war dann mit 12 ich.
Auswahl, okay, gut. Ja. Okay. Gut, also auf der Bühne schon zu sein, das war schon so ein Thema. Warum?
Weil jetzt können wir jetzt
will ja nicht jeder als Kind
das stimmt.
Fernsehen und auf die Bühne.
Ein lieber Bekannter von mir, der Pauli Bizzera, hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, um ins Licht zu drängen, musst du einen Schatten haben.
Mhm.
Also irgendwie scheinst du da was zu kompensieren. Oder das ist mir auch immer aufgefallen, wenn ich dann wirklich mit Leuten zu tun hatte, ob das jetzt Weltstars sind oder in Österreich sehr populär. Ob das Musiker, ob das Schauspieler sind, egal. Also irgendwas versuchst du mit diesem Applaus der anonymen Masse kompensieren zu müssen. Sicher. Und das ist sicherlich wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit, Zuneigung, Liebe in der Kindheit. Jetzt kennt man tiefenpsychologisch, wer muss jetzt jeder vielleicht selber beantworten. Nein, ich habe kein Problem, darüber zu reden. Also
dafür ist das Format auch da, aber
irgendwas,
wo du sagst, muss es das immer sein?
Ich hatte schon, das war schon interessant, ich hatte dann schon mal die Begegnung mit dem Sänger von U2, also mit dem Bono.
Okay.
Und habe ihn dann nach dem Gespräch, wir haben uns relativ cozy nach dem Konzert in einem sehr privaten Rahmen gesehen, habe gesagt, ich finde das total arg, wie normal er ist und wie easy. Und er sagt, was ist normal an jemandem, der einen Applaus von 30.000 Menschen braucht?
Okay, verstehe.
Okay. Und er hat viele kluge Dinge von sich gegeben an diesem Abend, sehr selbstreflektiert. Mhm. Und das ist das, glaube ich, was der Paul sagen wollte damit. Also irgendwie fehlt wohl was.
Okay, das ist das was Schlimmes? Jetzt frage ich dich.
Nein, aber das ist der CNN-Chef, der Turner.
Ja.
Hat also den Preis bekommen, hat Man of the Year. Mhm. Und das hat mich total berührt. Ist er gestanden oben auf der Bühne, Mikrofon, nimmt diesen Preis, schaut nach oben und sagt, Daddy, am I now enough? Mhm. Verstehst du?
Ja, ich verstehe. Okay, gut.
Woher das kommt, das gibt es wahrscheinlich bei vielen Unternehmern. Elon Musk habe ich jetzt auch mal gelesen. Da geht es darum, da treibt dich was an. Du willst irgendetwas jemandem beweisen, meistens kann ich dir selbst.
Ja, das gibt es ja sehr oft im Sport, im Unternehmertum.
Wahrscheinlich.
Das gibt es ja oft. Also, und du würdest sagen, wenn du Bühne bist, jetzt wie du jetzt da, oder sagst, ich würde Sänger werden, also du wolltest ja nicht Moderator werden, Sänger werden, so jetzt hat das nicht jetzt bist du ein anderen, jetzt bist du da ein Unfall. Jetzt hast du Moderation ja nicht gelernt. Mhm. Ne? Das kann man dann einfach so erlernen, weil Try and Error, oder wie macht man das dann in der Anfangsphase?
Ist das in dem Fall ging das tatsächlich, weil das einfach ein kleiner Sender war, wo Quoten keine Rolle gespielt haben. Die sind auch nicht, glaube ich, wirklich bewertet, also ausgewertet worden. Da war einfach wirklich Try and Error. Mach einfach. Ja, okay.
Das war schon gut. Hört sich cool an, ist gut.
Zu sagen, dass es dann keine Ausbildung gibt, ist nicht ganz richtig. Wie ich dann zum ORF Steiermark gekommen bin, wirst du natürlich schon erst einmal durch ein Assessment Center geschliffen. Mhm. Ja, 3 Tage lang, wo sie überhaupt einmal schauen, ob du den Anforderungen entsprichst. Da musst du einen allgemeinen Wissenstest machen, Sprechtest und so weiter. Mhm. Egal. Und dann wirst du ja geschult, dann kriegst du eine Sprecherausbildung. Jetzt hatte ich den Vorteil, dass ich ab dem 13. oder 14. Lebensjahr, weil ich ja zum Singen auch genötigt wurde, Gesangsunterricht genommen habe.
Okay.
Das heißt, Atemtechnik, Sprechtechnik, Gesangstechnik, das hatte ich im Prinzip ja schon, also mehr als viele Kollegen, die schon seit 20 Jahren im Haus waren. Ja. Und das Journalistische, das Handwerk musst lernen, ja.
Okay. Wie viel Grad auf einer Skala wäre das Journalistische und zudem finde ich dich jetzt sympathisch? Ist das? Nein, aber jetzt ohne Spaß. Weil wenn ich jetzt Leute.
Du musst auch lernen mit der Zeit oder versuchen, das muss immer das Ziel sein am Ende, dass du so authentisch wie möglich bist. Mhm. Ja. Das hat sich schon sehr gewandelt. Mhm. Also wenn ich mir gerade Fernsehen und Radio anschaue, also früher waren das professionelle Sprecher oder Präsentatoren. Mhm. Schau dir alte Fernsehsendungen an. Die haben eine Rolle gespielt.
Ja, die sind so gestanden und das haben sie so gespielt. Ne?
Ich finde, im deutschsprachigen Raum ist der große Bruch gekommen, A durch den Gottschalk, B durch den Stefan Raab. Mhm. Der Stefan Raab, der jetzt nicht der klassische Moderator ist, ja, der verhaspelt sich 17 Mal im Satz.
Ja. Ist aber
wurscht.
Egal.
Ist völlig
egal.
Wurscht. Ja. Und jetzt Joko und Klaas und wie sie alle heißen. Also es hat sich einfach wahnsinnig gewandelt, das Bild. Und es ist heute, glaube ich, wichtig, dass du authentisch bist. Anders geht's auch nicht. Mhm. Entweder mögen dich die Leute dafür, oder sie mögen dich nicht. Das kannst du eh nicht beeinflussen. Mhm. Aber ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du eine Rolle spielst und die Leute mögen dich nicht. Ich meine, das ist dann überhaupt ein Double Fail, oder?
Absolut, absolut, absolut.
Ja. Deshalb, und im Ende geht es auch immer darum, dass du die Menschen erreichst. Ja, du wirst immer Leute haben, die dich nicht mögen. Aber grundsätzlich ist es mir immer wichtig, dass ich sehe mich schon als Dienstleister.
Okay, weil das wollte ich dich fragen. Was also geht dir in deiner...
dass dem Publikum das gefällt, was wir machen. Nicht nur ich, sondern die ganze Sendung. Haben wir die richtigen Themen? Haben wir die richtigen Gäste? Transportieren wir es gut genug? Mhm. Ich bin Dienstleister fürs Publikum. Mhm. Darum geht es mir.
Cooler Ansatz.
Nein, ist der einzig Richtige.
Denkst du, sieht das jeder so? Oder?
Nein.
Nein, okay, weil es dann für viele doch wieder ein Job ist oder weil es...
Ich glaube, das Ego spielt eine große Rolle. Es ist natürlich wieder eine narzisstische Ader, wird ja auch bedient damit. Die sehen sich selber mehr im Mittelpunkt.
Ja.
Manche Redakteurinnen und Redakteure möchten ihre Themen durchbringen, die sie interessieren. Mhm. Ich sage immer, bringt's mal den Bus mit Zuschauern, den das interessiert. Mhm. Ja? Das kann man ja machen, aber da muss man es in Segmenten machen. Also in Sendungen oder auf Sendern, die darauf passieren. Eine Sendung wie, sage ich jetzt zum Beispiel Studio 2, die 500.000 Zuschauer hat, da habe ich die Verantwortung, möglichst mainstreamig zu sein.
Mhm.
Ja? Okay. Und auch versuchen sollte, schwierige Themen einfach zu erklären. Mhm. Das war auch immer ein Vorwurf ein bisschen an den Thomas Gottschalk. Das haben die Leute missverstanden, die gesagt haben, der stellt so dumme Fragen. Nein, der stellt einfach Fragen, damit jeder Zuschauer zu Hause eine Antwort bekommt. Du kannst nicht immer davon ausgehen, dass die Leute immer alles wissen.
Mhm. Absolut, ja.
Ja? Und ich muss jetzt nicht besonders gescheit rüberkommen, bin ich auch nicht. Sag ich ganz ehrlich, es gibt diesen wunderbaren Spruch, Journalisten haben ein Wissen, das ist so weit wie der Ozean und so tief wie eine Pfütze.
Mhm.
Also du kannst überall mitreden, aber wirkliche Ahnung nie auch. Also du spezialisierst dich auf irgendetwas.
Mhm. Wenn wir nochmal zurückgehen zu den Anfängen, jetzt warst du dann im Studio quasi, hast das gemacht. Hat es dann von Anfang an auch Herausforderungen, gibt es in deiner ganzen Karriere oder zumindest in der Anfangsphase Momente, wo du sagst, das waren so richtige Herausforderungen am Anfang?
Immer.
Welche zum
Beispiel? Jede neue Sendung, alles, was du zum ersten Mal neu machst, ist eine Herausforderung. Und ich habe natürlich auch immer diesen Anspruch an mich selber, besser als gut zu sein.
Mhm.
Und das hemmt und bremst dich natürlich dann auch sehr oft,
okay,
weil du nie zufrieden bist.
Okay. Ja. Wie äußert sich das dann? Ich meine, ich kenne es bei mir, aber wie äußert es sich bei dir? So, jetzt machst du eine Sendung, Werdegang, vielleicht kann man den Werdegang
noch... Du denkst am Ende nur, du bist einfach nur scheiße.
Wirklich so brutal?
Natürlich.
Ja, so wirklich, ja, so.
Lass es besser.
Okay.
Ja, das ist auch die Gefahr, das muss man dann ablegen, dich mit anderen zu vergleichen ständig. Wieso machen der oder die das so gut und du kannst das nicht?
Aber was ist gut dann gut heißt? Ja. Was ist gut?
Ich dir die Antwort geben könnte. Wenn es auch eine Geschmacksfrage ist.
Geschmack über Zuschauerzahlen? Wenn man sagt, okay, der eine hat 1 Million Zuschauer.
Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin ein großer Fan von Graham Norton oder von Joko und Klaas, heißt das nicht, dass andere die auch gut finden.
Natürlich,
das wird immer.
Ja, ich bin der Musik.
Ja, ist klar. Das ist ganz einfach. Wenn ich jetzt sage, ich finde U2 super, wird es von 10 Leuten 6 geben, sagen, ich kann das nicht hören.
Okay, aber long-term gibt der Erfolg trotzdem recht. Also am Ende des Tages gibt es ja irgendwo ein Gradmesser, oder? Wie in jeder Firma gibt es ein Gradmesser, wenn ich halt sage, ein Zuschauer und ich habe 100.000 Zuschauer, dann weiß ich, dass
zum Beispiel,
das erfolgreich als deine ist. Ne?
Quote ist sicherlich etwas, womit du es messen kannst. Mhm. Das ist immer ein bisschen dahingestellt, weil viele sagen, Quote ist nicht alles. Im Sport ist es sicher leichter zu bewerten.
Mhm.
Ja, wer auf 100 Meter schneller ist oder schnellste ist, ist der Beste.
Klar.
Ist einfach so.
Ja. Ja?
Das ist jetzt im Bereich Medien und Kunst, glaube ich, nicht so leicht zu bemessen. Weil was ist jetzt? Ist jetzt das Album Thriller von Michael Jackson das Beste aller Zeiten, nur weil es am meisten Stück verkauft hat? Darüber lässt sich trefflich streiten. Wir brauchen nicht diskutieren, dass es großartig ist.
Ja, ist ja klar.
Aber ist es das Beste, nur weil es so viele verkauft hat? Weiß ich nicht.
Also du meinst, es gibt
ist jetzt eine Sendung, die 800.000 Zuschauer oder 1 Million hat im ORF besser als eine andere, die nur 100.000 hat, qualitativ? Darüber lässt sich diskutiert. Sie hat ja die meisten Zuseher. Ja, also da macht man nichts falsch. Ich sage immer, ja, etwas, was darauf abzielt, viele Zuseher zu haben und diese Kriterien voll erfüllt, ist das ist so wie Andreas Gabalier. Ich sage immer, ich muss es nicht mögen und nicht hören, spielt keine Rolle, aber das, was der macht, ist richtig gut, weil er sein Publikum bedient, weil die Leute bitteschön 4-mal oder 5-mal ins Olympiastadion kommen in München.
Klar.
Und der rockt das.
Ja.
Dann sage ich Respekt. Kriegt das mal hin. Also diese ganzen Kritiker könnte ich ja so gerne mal hinsetzen und sagen, was ist euer Problem damit? Du bist nicht dort, okay.
Aber lebt, ich frage jetzt nur, lebt diese Branche nicht genau von dem, dass es so
auch
divers ist, quasi von den Aussagen, dass der die Meinung hat, der die Meinung
absolut
hat? Absolut. Es gibt ja nicht richtig und falsch
am Ende des
Tages, ne?
Gibt es auch nicht. Und wer bewertet, ob jemand ein guter Moderator, eine gute Moderatorin ist oder schlecht? Ja, es gibt ein paar handwerkliche Dinge. Kann ich auch sagen, ja. Also wenn sich jemand dauernd verspricht und immer in die falsche Kamera schaut und dann kann man sagen, handwerklich, das ist jetzt nicht gerade großartig. Ja? Und dann gibt es Leute, die sind wieder fantastisch. Ich sage jetzt ein Rudi Carell, der war unheimlich gut darin, dass seine Gäste die Gags gebracht haben, die er sich vorher ausgedacht hat. Mhm. Das klingt jetzt, das nur zu erklären, der war vorbereitet und hat Fragen gestellt, auf die die Gäste nur so antworten konnten und er entweder seine Pointe anbringen konnte oder die Antwort bereits die Pointe war.
Ja.
Das ist hohe Kunst.
Ja.
Das weißt du als Zuseher nicht. Ich war nur bei einem Kurs bei ihm mal und da hat er, da habe ich gesagt, wie schaffen Sie das eigentlich, dass Sie immer in den Talks ein Ass aus dem Ärmel ziehen? Und er sagte, junger Mann, um ein Ass im Ärmel zu haben, muss man es vorher erst einmal hineingeben.
Mhm.
Also der war einfach voll vorbereitet.
Okay, also Vollprofi eigentlich.
Vollprofi.
Ist das in deinem Werdegang vielleicht auch was, wo du sagst, okay, du warst dann, vielleicht können wir das ganz kurz skizzieren, du warst dann Radiomoderator, wie ist dann weitergegangen quasi? Jetzt ganz short einmal.
Ganz short, also wie gesagt, ich habe dann beim ORF Steiermark begonnen, als ganz normaler Radioredakteur, bin dann relativ schnell in eine Geschichte reingeschlittert, wieder mal. Mhm. Da ging es um die Konsumpleite. Und ich war nur freier Mitarbeiter und plötzlich habe ich ein Interview gemacht, das mit dem Thema nichts zu tun hatte und da ist das Ganze auf einmal nach oben geschossen und ich bin zu meinem Chef und gesagt, ich glaube, das ist was. Ich war damals 21 oder 22. Ich gesagt, ja, das ist riesig, schick das bitte alles nach Wien. Und am nächsten Tag in der Sitzung bin ich gesessen und dann heißt es, ja, puh, Konsumpleite und die meisten Filialen sind ja in der Steiermark, wir sollen ganz Österreich bedienen, Ö3, die ZIP und so weiter. Ja, wer macht denn das? Haben sie alle weggeduckt und dann sagt einer, nö, du Norbert, der kennt sich aus damit. So, und ab dem war ich.
Dann hast du das gemacht.
Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich Fernseh- und Radiobeiträge lange gemacht. Dann durfte ich auch die ersten Nachrichtensendungen beim ORF Steiermark moderieren. Dann haben mich die Ex-Kollegen von dem kleinen Sender aus Slowenien angerufen, du, wir haben vor, Privatradio zu machen, Antenne Steiermark, bist dabei? Mhm. Ja, es sind lauter junge Leute, macht schon Spaß.
Okay.
Bin zu Antenne Steiermark, von dort nach Wien, habe Krone Hit mitgegründet. Dann bin ich in einer Schlange einer Fastfood-Kette gestanden und dann neben mir steht ein alter Bekannter von mir, auch vom Radio, und dann plaudern wir und warten halt auf den Big Mac und, ich sage, was machst du jetzt eigentlich? Ja, ich mache jetzt einen Fernsehsender, Puls TV in Wien.
Okay.
Ja, cool. Sag, du komm doch einmal zu uns zum Casting. Wir suchen hier gerade Leute und ich meine, du bist jetzt nicht schiercher als der Zins, probieren wir es. Dann bin ich zum Casting, was wirklich brutal war. Dann haben wir die angeboten, für Puls TV zu arbeiten. Dann ging es eigentlich wahnsinnig schnell auch wieder. Weil dann ProSieben sich eingekauft hat mit Sat.1 und ich gesagt, wir würden gerne Frühstücksfernsehen machen. Und dann habe ich Frühstücksfernsehen. Damit haben wir ein Casting mit 100 Burschen, 100 Mädels durchgewürfelt und dann haben sie die Johanna und mich dafür genommen.
Mhm. Cool.
Ja.
Hast schon vieles erlebt. Und jetzt zum Schluss noch der Move zum ORF, ne?
Dann zurück zu Mutti, ja quasi.
Zurück zu Mutti, okay.
Ja.
Okay.
Wobei das auch jetzt nicht übergangslos war oder nahtlos. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, bei Puls, wie in einer Beziehung, das geht nicht mehr. Wir gehen so auseinander.
Okay.
Das ist nicht böse. Die haben nur andere Vorstellungen gehabt als ich. Mhm. Und ich habe eh schon am Anfang gesagt, wenn ich für etwas nicht brenne, höre ich auf.
Mhm.
Und da habe ich hingesetzt und gesagt, lass mal's.
Mhm. Okay.
Ja, nein, bleib noch ein bisschen. Sag ich, nein, lass mal's. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Also ich habe dann wirklich tatsächlich nicht gewusst, als ich im Oktober gekündigt habe, womit ich mein Geld ab Jänner verdiene.
Mhm.
Ich habe nur gewusst, ich kann dort nicht mehr. Es geht nicht.
Mhm.
Es war spannend.
Mhm.
Und dann war auch wirklich nichts. Und dann plötzlich Mitte Jänner war auch wieder eine schicksalhafte Begegnung und hat mir jemand angeboten, für ihn Content zu machen, Drehbücher zu schreiben, große Veranstaltungen zu organisieren, das auch zu moderieren. Und da mit einem Schlag einen tollen Deal an Land gezogen. Und dann 4 Jahre später kam so eine gut gelaufene Firma, der Anruf plötzlich vom ORF, neue Sendung und ob ich mir vorstellen könnte zu moderieren.
Mhm. Coole Story. Und dann, hast du ja viele, viele coole Sachen noch gemacht. Du hast ja dann im ORF dann Dancing Stars gemacht, was ja von der Quote her trotzdem jetzt, gibt es was Größeres? Ich wollte jetzt gerade sagen, gibt es was Größeres? Nein, im eigentlich ORF nicht. Nein. ORF nicht. Da machst du ja Licht ins Dunkel, was ja auch keine kleine Sendung ist. Ich meine, gut, zu gewissen Jahreszeiten natürlich immer das machst, logischerweise. Aber im Endeffekt hast du schon viele große Sendungen gehabt. Ne? Mhm.
Ja. Also ich kann für mich auch das Hackerl drunter machen, im Prinzip. Also das war dann immer, natürlich, als ich begonnen habe, als der kleine Moderator in Arbeit, wollte ich das immer.
Mhm.
Und ich kann für mich sagen, und das können nicht viele, ich durfte das machen.
Mhm.
Ja, jetzt ist eine Sache noch offen, wo ich nicht weiß, ob das noch realisierbar ist. Eine gäbe es noch, die ich gern machen würde. Aber ansonsten alles getan, alles gemacht. Ich bin sehr dankbar dafür. Das ist auch, damit muss es auch Menschen geben, die einem das Vertrauen schenken, dass man das machen darf. Ich bin dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, dass ich gesund bin noch immer. Das gehört auch dazu, dass das Publikum mich angenommen hat. Also ich bin schon sehr devot auch. Das würde ich auch eben mitgeben. Das ist jetzt, es ist schon sehr viel Glück auch. Es ist Disziplin, das ist mir klar. Also das, was keiner sieht, ist, wenn es dir ganz, 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 ganz dreckig geht und wirklich dreckig geht und du trotzdem vor die Kamera treten musst und eine Show moderieren musst. Und das ging mir so, als meine Mama gestorben ist. Und ich habe gesagt, was mache ich jetzt? Ja, da bist um 14 Uhr fertig. Und da habe ich gesagt, okay, das hat mir mein Vater eingebläutert. Ich habe gesagt, the show must go on. Ja. Ich weiß nicht, ob das alles richtig und gut ist. Im Nachhinein war ich mir auch nicht sicher. Aber in dem Moment, ich muss das jetzt machen. Ich kann das Team nicht im Stich lassen. Wer soll es moderieren? Also die Dinge sieht man schon auch nicht. Oder wenn es privat ganz beschissen läuft und so weiter. Und du musst trotzdem jeden Tag dort stehen. Also es ist schon auch eine starke Selbstdisziplin dabei. Bei allem Schönen, was dabei ist, aber es ist, das muss man schon auch wissen, wenn man diesen Job annimmt.
Aber ist es nicht immer so, dass Leute sehen ja, wenn du sagst, okay, Moderator oder im Fernsehen, hey, cool, ja, und so weiter. Aber klar, so wie du jetzt gerade das skizzierst, wenn du mit Rückschlägen arbeiten musst oder persönlichen Rückschlägen oder finanziell, whatever, egal, du hast halt immer im Endeffekt, aber du musst funktionieren. Ne?
Du musst funktionieren.
Wie ein Sportler eigentlich, ne?
Auch.
Ja.
Auch.
Wie Unternehmer, es ist eigentlich immer Disziplin-Geschichte am Ende des Tages.
Ja, so ist es. Ja, also du musst da durch. Und das sehen die wenigsten. Und bei Unternehmern ist dasselbe. Da wird auch immer nur, wir sehen ja immer nur die, die es geschafft haben und glauben, dass immer alles so easy und einfach ist. Wenn ich jetzt dagegen Fragen stellen würde bei dir, möchte ich nicht wissen, wird die Sinuskurve auch so gehen?
Absolut.
Wie bei mir und bei jedem.
Absolut, ja.
Da gibt es Punkte, da bist du unten. Der Vorteil ist, wenn du es einmal von da unten wieder rauf geschafft hast, weißt du, du kannst es wieder rauf schaffen. Es ist wie die erste große Liebe. Das Herz ist gebrochen, du glaubst, du wirst dich nie wieder verlieben und es wird nie wieder passen und du bist um Himmels Willen und das ist eine Katastrophe. Ja, aber wenn du es einmal überstanden hast und wieder jemanden kennengelernt hast, beim zweiten Mal tut es dann wahrscheinlich auch weh, aber du weißt, es geht auch wieder bergauf. Das ist bei all diesen Dingen.
Man sagt das so schön, musst einfach öfters aufstehen quasi, einmal öfters aufstehen. Ne?
Aber natürlich, wenn du 10 Mal einen in die Fresse kriegst, wird es ein bisschen schwieriger, muss man auch dazu sagen.
Aber das ist ja spannend bei dir, weil du schon so viele Sachen gemacht hast, deswegen freut mich das. Bleibt einfach weiter dran. Erste Phase ist schon vorbei, wir sind schon sehr tief drin. Danke für die ersten Einblicke da. Nein, das ist ja, weil es schon eine Disziplinsache ist und ich glaube, es schaut immer alles wie immer im Leben sehr einfach aus, aber es ist dann doch nicht so einfach und man muss auch die Menschen verstehen wollen. Wir wollen dich besser verstehen, deswegen freue ich mich. Bleibt dran, Block 2 kommt gleich.